Sie hören den Kurier.
Heinz-Christian Strache war bei uns in unserem Studio in der Maria-Hilfer-Straße Nummer 10. Die Ibiza-Musik, die haben wir höflicherweise kurz vor seinem Eintreffen abgedreht. Hallo liebe Podcast-Freunde, am Freitag, dem 18. September mit Richard Krasl vor dem Mikrofon, Dominik Kanzian an den Turntables und Lisa Tromp ist heute bei ihm im Studio. Hallo Lisa.
Hallo.
Bevor wir euch unser Interview mit HC Strache präsentieren, ja, und da waren ganz spannende Sachen dabei.
Alle aktuellen Umfragen haben mich offiziell seit gestern bei 6% und da können Sie davon ausgehen, dass viele Menschen, die mir das Vertrauen schenken wollen, nicht unbedingt das auch bei Umfragen zugeben werden.
Zunächst zu Anna Netrebko. Donna Anna hat sich ja mit dem Covid-19-Virus infiziert und die ganze Welt bangt um eine der schönsten Opernstimmen. Und auf Instagram hat sie ein Foto von ihrem Krankenbett gepostet, denn sie hat heute auch noch Geburtstag. Den wievielten verraten wir natürlich nicht, aber das Foto zeigt eine gut gelaunte Anna. Es sei egal, wo man seinen Geburtstag verbringt. Das Wichtigste ist, sich geliebt zu fühlen. So Netrebko, sie fühle viel Liebe von allen, schrieb sie. Sie liegt seit 6 Tagen im Krankenhaus. Ihre Erkrankung ist am Donnerstag bekannt geworden. Lisa Tromp ist bei mir im Studio. Weiß man, wo sich Anna Netrebko infiziert haben könnte?
Nein, das weiß man nicht, aber sie war relativ viel unterwegs. Sie sagt auch selber, sie hat sich dafür entschlossen, ihrem Beruf nachzugehen und ihr Leben zu leben und nicht in Angst zu leben. Also ich glaube, sie selber weiß es auch nicht so genau. Spannend ist, dass auch ihr Mann Yusuf anscheinend an Corona erkrankt war. Sie sagt, er hat jetzt schon Antikörper. Der Sohn Thiago dürfte gesund sein, weil da hat Anna Netrebko auch gepostet, dass es dem Buben gut geht.
Mhm. Anna Netrebko zeigt sich selbst auf Instagram im Krankenbett, eigentlich untypisch für einen Weltstar, für Anna Netrebko aber nicht.
Nein, überhaupt nicht. Sie zeigt sich auch gerne ungeschminkt und bei allen möglichen Lebenslagen. Also sie lebt ein sehr öffentliches Leben auf Instagram und daher verwundert es nicht, dass sie selbst aus dem Krankenbett postet.
Netrebko hat sich ja mehrmals zuvor schon kritisch über die Corona-Maßnahmen geäußert. Sie hat gemeint, sie habe die Tests, die Quarantäne, die Einschüchterung unglücklicher Menschen viel mehr satt als das Virus und sie sei froh, dass das nun für sie vorbei sei, weil sie eben die Krankheit hat und damit auch Antikörper hat und sich zumindest für einige Zeit wohl nicht mehr infizieren können. Netrebko war ja bei den Salzburger Festspielen zum Weltstar geworden, als Violetta in der La Traviata. Diese Oper für die Violetta geht ja schlecht aus, sie stirbt an Schwindsucht, aber bei Verdi ist das eigentlich normal, dass am Schluss der Hauptprotagonist immer stirbt. Bei Anna wird es gut ausgehen, so viel ist schon klar und daher als kleines Genesungsgeschenk das Trinklied zu Beginn der La Traviata mit Anna Netrebko. Weil dieses Trinklied, das führt uns auch schnurstracks zu Heinz-Christian Strache. Er ist ja weltberühmt geworden durch einen Saufabend in Ibiza, bei dem er die halbe Republik verkaufen wollte, obwohl ihm ja nichts gehört hat. Und jetzt möchte er sein politisches Comeback bei der Wienwahl schaffen. Christoph Schwarz hat mit Heinz-Christian Strache hier bei uns im Pop-Up-Studio das Interview zu unserer Wienwahl-Serie geführt.
Heute bei mir zu Gast Heinz-Christian Strache, der mit seiner neuen Liste um den Einzug in den Wiener Gemeinderat kämpft bei der Wienwahl. Herr Strache, vielen Dank fürs Kommen.
Grüß Gott.
Herr Strache, Sie haben eine bewegte Zeit hinter sich. Ibiza, Spesenaffäre, jetzt die Debatte über Ihren Wohnsitz. Gab es da an irgendeinem Zeitpunkt einmal gute Freunde, auf die Sie hören oder Ihre Mutter, die gesagt haben, Heinz, bitte lass das gut sein, warum tust du dir das noch einmal an?
Nein, in der Zwischenzeit bin ich ja fast schon belustigt, ne, wenn man das alles Revue passieren lässt und wie gerade vor dem 11. Oktober da auch wieder täglich die Verleumdungen zum Besten gegeben werden, dann finde ich schon fast belustigend, ne, so wie aktuell jetzt auch mit der ganzen Wohnsitzdebatte, wo die linkslinke Kleinpartei Wandel gekommen ist und meinen demokratischen Wahlantritt in Wien verhindern wollte und meine ehemalige Partei und meine ehemaligen Weggefährten sich sofort mit den Linkslinken eingehängt haben, um quasi mir dieses demokratische Grundrecht absprechen zu wollen. Also man kann sich nur mehr wundern. Ja? Und es zeigt schon, dass da offenbar ein paar eine Panik haben vor diesem 11. Oktober und vor einem guten Ergebnis des Team HC Strache.
Aber Herr Strache, da muss doch sehr viel passiert sein. Sie haben jetzt gerade schon Ihre ehemaligen Weggefährten angesprochen, für die Sie ja lange Zeit ein Vorbild waren. Dieser Bruch, der ist doch da schon sehr groß, oder? da sind nicht nur die anderen schuld.
Naja, das ist ja, ich sage ja, das ist schon fast belustigend, denn wenn ich da erlebe, dass da heute Lokalrunden einem vorgeworfen werden, ja, wo der damalige Finanzreferent und mein jetziger Nachfolger Nepp und der Herr Kotenus und der Stadtrat Maximilian Kraus und ich weiß nicht, wie sie alle da noch heißen, in meiner Entourage bei all diesen Lokalbesuchen dabei waren, ich mich mit den Bürgern unterhalten habe, Runden geschmissen habe und glauben Sie mir's, die auch am meisten getrunken haben, ja, und das einem zum Vorwurf gemacht wird, dann kann man sich nur mehr wundern, dann sieht man, dass da offenbar schon etwas anderes im Hintergrund vorhanden ist und das spüren die Menschen.
Da gibt es jetzt eine neue Zahl. Ermittlungen haben gezeigt, der Schaden aus ihren Spesen, der da entstanden ist, ist über eine halbe Million Euro hoch. Das waren ja nicht nur ein paar Lokalrunden, oder?
Nein, und das ist ja genau der nachweisbare Unsinn. Ja? Denn wenn man Sicherheitskosten über 15 Jahre auf einmal da hineinrechnet, wenn man Wahlkampftouren hineinrechnet, Übernachtungskosten hineinrechnet, Lokalrunden hineinrechnet, dann ist das genau das Unredliche, was da passiert.
Aber was wäre denn redlich? Wie viel, glauben Sie, haben Sie denn zu Unrecht bezogen?
Überhaupt nichts. Ich habe keinen Schaden angerichtet. Der Schaden ist mir gegenüber angerichtet worden, indem mir laufend hier mit Verleumdungen und Anpatzungen und mit Lügen gegen mich operiert wurde von einem ehemaligen Sicherheitsmann, wo wir heute wissen, dass er bereits seit dem Jahr 2011 Teil der Ibiza-Bande war und in einem Lokal im ersten Bezirk gesessen ist, wie auch in den Aussageprotokollen der Staatsanwaltschaft zu lesen ist, und man dort für Auftraggeber besprochen hat mit Konstruktionen, den HC Strache vernichten zu wollen. Das heißt, es wird immer sichtbarer, dass dahinter ein großes Komplott steckt, und die Frage ist, wer sind da alle die Mittäter?
Was ist denn Ihre Vermutung? Wer sind denn da die Mittäter, die Sie zu Fall bringen wollten?
Ich werde da keine Vermutung anstellen, weil ich da vollstes Vertrauen auch in die ermittelnden Behörden habe. Faktum ist aber, das wissen alle geneigten, interessierten Menschen, dass man mich ja bereits, wie Sie wissen, aus der eigenen Partei im Jahr 2006 damals mit Ewald Stadler zu Fall bringen wollte.
Jetzt gibt es ein altes Sprichwort, das sagt, man soll dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich glaube, der Zeitpunkt ist bei Ihnen schon vorbei.
Täuschen Sie sich nicht.
Glauben Sie, kann das noch einmal was werden jetzt auch bei der Wahl? Umfragen sehen Sie bei 4 bis maximal 5%. Die 5% bräuchten Sie, um in den Gemeinderat einzuziehen. Aber auch das wäre nicht sonderlich ruhmreich für jemanden, der einst eine 30%-Partei geführt hat.
Das ist interessant, denn alle aktuellen Umfragen haben mich offiziell seit gestern bei 6%. Und da können Sie davon ausgehen, dass viele Menschen, die mir das Vertrauen schenken wollen, nicht unbedingt das auch bei Umfragen zugeben werden. Also ich bin davon überzeugt, dass wir gerade angesichts einer rot-grünen Allmacht in Wien, wo es eine starke Opposition braucht, und gerade die Menschen wissen, dass ich in Wien, wenn es um die ganzen Fehlentwicklungen der Integration geht, Sicherheitsproblematik bis hin auch zu dem aktuellen Corona-Wahnsinn einer bin, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt. Und da werde ich mit dem Team HC Strache eine starke Opposition sicherstellen gegen Rot-Grün. Und das werden, ich sage, davon bin ich überzeugt, nicht nur der Einzug wird das werden, es wird eine starke Opposition sein, die die Möglichkeit hat, in Richtung Zweistelligkeit zu gehen.
Da kommen wir doch zu den Inhalten. Herr Strache, Sie haben jetzt die Integration angesprochen, Sie haben auch den Corona-Wahnsinn, Ihr Zitat, angesprochen. Wenn ich die Integration begrenzen möchte in Wien, wenn ich für Deutschpflicht im Gemeindebau bin, dann könnte ich die ÖVP wählen, die eindeutig mehr Prozent haben wird als Sie. Wenn ich gegen die Corona-Politik der Regierung sein möchte, könnte ich die FPÖ wählen, die eindeutig stärker sein wird als Sie. Warum trotzdem das Team Strache?
Sie sollen sich nicht täuschen. Wer sagt denn nicht, dass wir nicht stärker werden als die beiden genannten? Warum? Weil die Menschen zum Original gehen. Warum? Es ehrt mich ja, dass nach 15 Jahren kontinuierlicher Politik und meiner Inhalte, wo ich jahrelang bekämpft worden bin, dann man begonnen hat, nach dem katastrophalen Wahnsinn 2015, der von der ÖVP und der SPÖ angerichtet worden ist, mit Beisein des damaligen Außenministers Kurz, indem er die Grenzen geöffnet hat für alle und der Schaden entstanden ist, dass man mir dann in Folge Recht gegeben hat und begonnen hat, mich zu kopieren. Aber das war ein jahrelanger Kampf dorthin. Und so gesehen wissen die Menschen, wer das Original ist. Und wir sehen es ja auch bei vielen Entwicklungen danach. Gemeindebau haben Sie angesprochen. Wer hat denn in Wien das Recht aufgehoben, dass man nur mit einer Staatsbürgerschaft eine soziale Wohnung zugesprochen bekommt? Das waren SPÖ und ÖVP, die das aufgehoben haben. Und jetzt glauben Sie, dass die glaubwürdig sind, die das Gesetz aufgehoben haben, dass das jetzt wieder einführen wollen? Nein, da geht man eben zu jenen, die kontinuierlich und nachhaltig eine ehrliche Politik betrieben haben.
Was wären da Ihre konkreten Pläne? Kommen wir zu den Inhalten. Stichwort Integration, auch der angesprochene Gemeindebau. Was würden Sie da ändern wollen?
Naja, zum einen Integration, dass es da Defizite gibt, das zeige ich ja seit 15 Jahren auf. Die beginnen natürlich in der rot-grünen städtischen Verantwortung, in den Kindergärten beginnt das. Warum? Man hat im städtischen Bereich von Kindergärten nicht dafür Sorge getragen, ausreichend Pädagoginnen und Pädagogen sicherzustellen. Man lernt den Kindern dort nicht rechtzeitig die deutsche Sprache. Man führt sie nicht im Bereich der Integration an unsere Werte heran. Und dann ziehen sich diese Defizite in den öffentlichen Schulbereich hinein bis Ende der Pflichtschule, wo wir jetzt auch mit allen Studien die Bestätigung haben, dass 64% der Kinder in den öffentlichen Volksschulen in Wien bereits keine deutsche Umgangssprache sprechen und am Ende des der Pflichtschulzeit nicht ausreichend Deutsch können und auch Mathematikprobleme haben. So, das heißt, das ist rot-grüne stadtpolitische Verantwortung und das zeigt, dass man hier in diesem Bereich bis dato einfach versagt hat. Und da muss man gegensteuern, da darf man nicht Vereine zulassen wie heute im Bereich der Kindergärten, wo dann parallel und gegen Gesellschaften gefördert werden mit unserem Steuergeld, weil dann braucht man sich nicht wundern, wenn am Ende dann mit 14, 15 Jahren Personen mit Migrationshintergrund Radikalisierung erleben. Das ist der falsche Weg.
Das klingt jetzt spannend für mich, weil alles, was Sie gesagt haben, klingt jetzt so, als hätten Sie mittlerweile erkannt, dass Migration und Zuwanderung auch in unserer Gesellschaft was sind, was dazugehört.
Das habe ich immer anerkannt, weil ich immer gesagt habe,
ich bin
einer, der es mit Viktor Frankl hält. Ja, es gibt nur zwei Rassen, wie er gesagt hat, Anständige und Unanständige. Wir wollen anständige Menschen und ich habe immer gesagt, wir wollen keinen Import von Kriminellen, wir wollen keinen Import von Menschen, die in ein Sozialsystem zuwandern und gar nicht bereit sind zu arbeiten, ja, sondern wir wollen anständige Menschen, die sich an Gesetze halten, die hier arbeiten und Steuern zahlen, die sich integrieren und sich zu ihrer neuen Heimat Österreich bekennen. Und da gibt es zum Glück viele, aber es gibt leider Gottes auch die andere Seite und da gibt es keine Konsequenzen.
Wären denn zum Beispiel 100 Kinder aus den griechischen Flüchtlingslager so anständige, die man jetzt nach Wien holen könnte, so wie das auch der Bürgermeister fordert?
Kindern hat man immer zu helfen und deshalb war es auch gut und richtig, dass man jetzt auch vor Ort die Hilfestellungen noch weiter intensiviert. Die sind ja von Seiten der Europäischen Union in den letzten Jahren hat man über 2 Milliarden Euro auch nach Griechenland geschickt zur Hilfe. Wichtig wäre, das vor allen Dingen auch in den betroffenen Ländern sicherzustellen. Was aber der falsche Weg ist, ist der Weg, den jetzt die Deutschen mit der Frau Merkel wieder einschlagen. Nämlich, dass man einerseits erleben muss, dass Menschen, die in den Lagern dort sind, diese Lager anzünden, ja, abfackeln im wahrsten Sinne des Wortes, dann noch unter Alu Akbar rufen, die Feuerwehrleute daran hindern, die Brände zu löschen, ja, und dann die Frau Merkel hergeht und sagt, na, das ist aber jetzt ein Grund, dass wir die Leute aufnehmen. Wenn das als Signal der Fall wäre, na, dann können Sie sich vorstellen, was mit den weiteren Lagern passiert. Das wäre der falsche Weg.
Aber ist das jetzt ein Ja oder ein Nein,
nein
zur
ein
Aufnahme
nein,
von Kindern?
Weil vor Ort geholfen gehört und vor allen Dingen in den Ländern, ja, wo diese Probleme der Fall sind, damit die Menschen auch wieder in Frieden zurückkehren können in ihre Länder.
Gerade heute hat die Bundesregierung neue Maßnahmen verkündet, die Begrenzung von privaten Feierlichkeiten, strengere Regeln auch wieder in der Gastronomie. Ich nehme an, Sie halten das alles für nicht notwendig und für überbordend.
Das ist überbordend, das ist auf Basis der Fakten, über die wir gerne diskutieren können und wo ich gerne einmal erleben würde, dass uns nicht der Herr Kurz und der Anschober, dass die sich jeden Tag zu Medienshows einer Pressekonferenz stellen, sondern dass die einmal endlich Experten dorthin stellen und Experten auch referieren lassen. Das vermisse ich und das haben wir ja schon erlebt bei der ersten Situation des Lockdowns, wo viele Experten dann auch den Beratungsstab der Regierung verlassen haben, weil man auf ihre Ratschläge gar nicht gehört hat.
Jetzt möchte ich aber schon sagen, ich habe noch kaum Experten gehört, die gesagt haben, lassen wir doch infizierte Menschen einfach weiter Sozialkontakte haben, auf die Straße gehen.
Nein, das sagt ja auch keiner.
Aber dem klingt es ein bisschen.
Nein, das sagt ja auch keiner. Das ist ja ein Unsinn, den Sie da behaupten. Sondern natürlich wissen wir, dass Risikogruppen geschützt gehören. So wie das die Schweden ja auch gemacht haben, ohne Lockdown, zwar am Anfang den Fehler gemacht haben, die Risikogruppen zu wenig zu schützen, aber heute das Erfolgsbeispiel sind. Wir hätten von Beginn an die Risikogruppen in den Pflegeheimen, ja auch in den Spitälern schützen müssen, aber nicht die Gesellschaft gegen die Wand fahren dürfen. Bei uns wurde die Gesellschaft gegen die Wand gefahren, und das bringt viele Menschen wirklich zur Verzweiflung. Wenn wir heute, wie Experten sagen, vor einer Situation stehen, wo über 100.000 Kleinstbetriebe und Ein-Personen-Unternehmen in Österreich vor dem Ruin stehen, vor dem Zusperren stehen, weil sie auch keine Hilfe bekommen haben und man die rechtliche Ausfallshaftung des Epidemiegesetzes abgeschafft hat. Und dahinter hunderttausende Menschen bedroht sind, arbeitslos zu werden und auf 60% ihres Gehalts herunterfallen, dann bedeutet das Verzweiflung. Die wissen nämlich nicht mehr, wie sie ihre Fixkosten decken sollen.
Jetzt werden aber sowohl von Seiten der Bundesregierung als auch von Seiten der Stadtregierung große Hilfspakete beschlossen. Da waren auch Projekte dabei, wie ein Gastrogutschein.
Der Gastrogutschein hilft den Leuten wirklich, die arbeitslos geworden sind oder den Betrieb zusperren müssen. Das ist großartig.
Das heißt, das ist alles zu wenig. Da hätte es noch mehr Hilfsleistungen gebraucht.
Natürlich hätte das Epidemiegesetz niemals abgeschafft werden dürfen. Es war ein Skandal, dass im Parlament alle Parteien der Abschaffung des Epidemiegesetzes aus dem Jahr 1950 zugestimmt haben und damit die rechtliche Ausfallshaftung für die Einpersonenunternehmen und die Kleinstunternehmen beschlossen haben, nämlich die Regierung in dem Wissen, dass sie 3 Tage später den staatlichen Lockdown aussprechen wird. Das war unverantwortlich und das hätte man reparieren müssen. Ist nicht passiert und jetzt spricht man schon von der zweiten Welle, ja, die aber evidenzbasiert für mich nicht greifbar ist.
Ich sehe, Sie haben aber auch eine Mund-Nasen-Schutz mit, meine Maske. Halten Sie sich an die vorgegebenen Regelungen?
Na, selbstverständlich halte ich mich an die vorgegebenen Regelungen, ja. Aber deshalb muss man sie auch nicht unterstützen, ja. Also ich finde viele Regelungen völlig überbordend und falsch. Ich finde es auch völlig falsch, dass man in den Schulen die Kinder auch sozusagen zwingt, im Schulunterricht Masken zu tragen. Ich glaube, dass das für die Kinder auch eine
katastrophale... Nein, in den Klassen müssen sie auch nicht getragen
werden. Naja, das wird unterschiedlich gehandhabt, wie ich höre, ne? Und das sind schon Dinge, wo man, ich sag, da oder dort wenig Verständnis hat, auch wenn zum Beispiel ein positiv getesteter Fall in einer Klasse auftritt und dann die Eltern angerufen werden und die Kinder wieder zu Hause geschickt werden. Das kann man auf Dauer nicht managen.
Herr Strache, kommen wir vielleicht auf die Zeit nach der Wahl zu sprechen. Sie haben vorher schon gesagt, es braucht eine starke Opposition in Wien. Wären Sie denn, so jemand mit Ihnen drüber sprechen möchte, auch bereit, wieder in eine Regierung zu gehen?
Also diese Frage ist eine rein rhetorische Frage und stellt sich realpolitisch nicht. Was erleben wir in Wien? Wir haben eine Sozialdemokratie, die in allen Umfragen bei rund 40% liegt. Wir haben die Grünen, die so bei 10, 11, 12% auch in den Umfragen liegen.
Und bis natürlich, zu 15, ja.
Und natürlich ist klar, dass man davon ausgehen muss, dass diese rot-grüne Stadtregierung auch danach weitermachen wird. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass es eine starke Opposition gibt, ja, die bei all den Entwicklungen, ja, und da können wir ja über viele Themen reden, ob das das Plan Specken am Gürtel ist, ob das die Pop-up-Radwege sind, die zu weiteren Verkehrsstaus führen und die Radwege gar nicht genützt werden, oder ob das die Forderung der Frau Hebein ist, die der Ludwig walten und schalten lässt, hat man den Eindruck, wie sie mag, die sogar die Entwaffnung der Polizei fordert und dann sollen wahrscheinlich die Polizisten zum nächsten Bankraub mit Wattebäuschen ausrücken. Also das sind ja alle Schnapsideen, wo die Menschen eigentlich nichts anfangen können. Und da braucht es ein starkes Gegengewicht, da braucht es eine starke Opposition, die mit dem Team HC Strache sicherzustellen ist.
Der FPÖ-Chef Dominik Knepp ist ja einer Ihrer politischen Ziehsöhne. Ist er ein politisches Talent?
Naja, also ich glaube, es gibt viele Talente, ja, in der politischen Landschaft. Ob er ein Talent ist oder nicht, das mag ich nicht beurteilen. Das wird der Wähler am 11. Oktober bewerten. Ich bin zumindest froh und es ehrt mich, wenn er jetzt zumindest meine Inhalte der letzten 15 Jahre übernimmt und kopiert, dann hat er wenigstens...
Aber es waren ja nicht nur Ihre Inhalte, es sind einfach die Inhalte der FPÖ.
Naja, das waren schon die Inhalte, die der Chef vorangetrieben hat, denn ich sag, der Obmann, der im Jahr 2004 eine Partei übernommen hat, die bei 3% am Boden lag und mit insgesamt 10,5 Millionen Euro Verschuldung sozusagen übernommen wurde, da hat schon der Chef dann auch die Inhalte die Jahre vorangetrieben und auch den Erfolg vorangetrieben und im Übrigen habe ich als Obmann eine Partei übergeben, die auf Bundesebene und auf Landesebene weit über 10 Millionen Euro Rücklagen gebildet hat. Das zeigt meine wirtschaftlich verantwortliche Obmannschaft. Das hat es bei anderen Parteien die letzten Jahrzehnte nicht gegeben.
Jetzt gibt es ja auch Überlegungen oder man hört, sowohl von Ihrer Seite als auch aus der FPÖ, dass es nach der Wahl Möglichkeiten geben könnte, dass man wieder fusioniert, dass man vielleicht auch nach dem Modell, das es ja in Deutschland zwischen CDU und CSU gibt, Kooperation eingeht. Ist das für Sie vorstellbar?
Also ich weiß, dass es gerade in der freiheitlichen Familie viele Menschen gibt, die wirklich traurig sind, aber auch zum Teil zu tiefst enttäuscht sind, was da alles passiert ist und wie man auch mit meiner Frau und mit mir umgegangen ist. Und ich habe dort sehr viele Freunde und das tut einem auch wirklich im Herzen weh, wenn man das erlebt, aber die lasse ich nicht im Stich. Ja. Für die bin ich da, deshalb habe ich ja mein Team HC Strache auch sichergestellt, weil mir wichtig ist, dass dieser Wertekatalog, für den ich 15 Jahre eingetreten bin, auch fortgesetzt wird, den andere eben leider nicht fortsetzen. Und ja, es gibt viele, die deshalb auch am 11. Oktober, wenn sie so wollen, uns auch das Vertrauen schenken, weil sie wollen, dass wir so stark werden und auch zum Ausdruck bringen, einen Fehler habe ich gemacht, ich hätte als Parteichef nicht zurücktreten dürfen.
Herr Strache, ich sage vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für das lange Gespräch.
Danke.
Hansi Strache war das mit Christoph Schwarz. Nächste Woche erwarten wir Gernot Blümel von der ÖVP und Christoph Wiederkehr von den NEOS bei uns. Kommen Sie vorbei. Wiederkehr ist am Dienstag um 18.30 Uhr zu Gast in unserem Studio. Gernot Blümel am Donnerstag um 11 Uhr. Und Sie können bei den Interviews mit dem entsprechenden Corona-Abstand natürlich auch live dabei sein. Wir haben heute schon über eine Sängerin gesprochen, über den Sturz einer freiheitlichen Statue und jetzt vereinen wir noch beides in einem, denn in Velden am Wörthersee wurde ja eine Roy Black-Büste am Wochenende aufgestellt und heute war sie schon wieder weg. Gestohlen. Lisa Trompisch nochmals aus unserer Society-Redaktion. Was ist da passiert?
Ja, am Wochenende, genau am Sonntag, hat Otto Retzer seinen 75. Geburtstag gefeiert und im Zuge dessen wurde eine nagelneue Roy Black-Büste dort aufgestellt und mit Pomp und vielen Promis eingeweiht. Das Lustige daran ist, die vorige Büste, da hat sie immer geheißen, sie schaut dem Roy Black gar nicht ähnlich, deswegen hat man diese neue um 5.000 Euro bei einem Klagenfurter Künstler in Auftrag gegeben. Alles großartig, alles toll und heute ist die Büste schon wieder weg. Sie wurde in der Nacht auf Freitag gestohlen, heißt es, und natürlich großes Entsetzen jetzt in Velden.
Gibt schon einen Hinweis auf den Täter, auf einen möglichen Fan von Roy Black?
Wahrscheinlich wird es so jemand sein. Irgendwo wird die dann auftauchen, entweder im Wald oder in irgendeinem Wohnzimmer. Aber die Polizei ist eingeschaltet, man möchte auch irgendwelche Videos auswerten. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, Hinweise zu geben. Otto Retzer ist natürlich erpost, der Künstler, die ganze Familie. Alle sind ziemlich grantig, dass die Büste jetzt weg ist. Und man bittet doch, bitte, bitte bringt euch uns den Roy Black wieder zurück.
Mhm, danke, Lisa. Mit Roy Black wollen wir uns jetzt von unseren Hörern auch ins Wochenende verabschieden. Was ist da einer seiner berühmtesten Songs?
Ganz in Weiß.
Ganz in Weiß mit einem Blumenstrauß. Das letzte Wochenende ja übrigens auch für längere Zeit, an dem ja größere Hochzeiten stattfinden können. Denn ab Montag heißt es ja Abstand halten und Maske tragen und nicht mehr als 10 sein in geschlossenen Räumen. Genießt das schöne Wetter am Wochenende, aber passt auch schon jetzt auf euch auf. Auch ich bin vorsichtig, denn meine Heimatstadt Krems ist derzeit sogar vor Wien der österreichische Corona-Hotspot. Schönes Wochenende wünscht Richard Grasl.
Was uns beide trennen kann. Ganz im Weiß, so gehst du neben mir. Und die Liebe lacht aus jedem Blick von dir. Ja, dann reichst du mir die Hand. Du siehst so glücklich aus, ganz in Weiß, mit einem Blumenstrauß. Ja, dann reichst du mir die Hand und du siehst so glücklich aus, ganz in Weiß, mit einem Blumenstrauß. Mit einem Blumenstrauß.